Über den Zustand der Pressefreiheit in Ungarn und die Frage, was sich nach der Wahl ändern kann, spreche ich gleich mit Ernst Geldex. Danke fürs Kommen.
Gerne.
Zuvor sehen wir uns aber noch gemeinsam an, wie Viktor Orbán in seiner Amtszeit die Medienlandschaft umgebaut hat.
Ungarn hat heute zwei mediale Wirklichkeiten. Ein großes regierungsnahes Nachrichtensystem mit Reichweite und Ressourcen. Und einige wenige unabhängige Redaktionen, die unter deutlich schwierigeren Bedingungen arbeiten. Es geht dabei nicht nur um unterschiedliche politische Haltungen, sondern um die Frage, wer Öffentlichkeit prägt und wer sich Journalismus überhaupt noch leisten kann. Wir haben Menschen in Ungarn gefragt, wie sie an Informationen kommen. Denn das Medienangebot in der Stadt und auf dem Land ist sehr unterschiedlich. Öffentlich ihre Meinung sagen wollen die wenigsten.
Jeder hat eine eigene Meinung, ich auch. Aber ich möchte diese nicht teilen und keinen Streit erzeugen.
Nur Fidesz. Ich bin überzeugt von Fidesz. Folge deinem Herzen und wähle Fidesz.
In der Stadt Budapest selbst hören wir kritischere Stimmen. Hier vertrauen die Menschen eher unabhängigen Online-Medien.
Ich finde, es gibt viel Medienrummel. Ich glaube, es gibt viele Seiten, denen man vertrauen kann und viele, denen man nicht vertrauen kann. Ich lese nur, was mich von selbst findet. Also ich suche nicht selbst nach Infos.
2009 belegte Ungarn noch den 25. Platz im Pressefreiheitsindex. Seit Orbáns erneutem Wahlsieg 2010 bringt er die ungarische Medienlandschaft schrittweise auf Regierungskurs. Bis 2025 fällt Ungarn im Pressefreiheitsindex dadurch auf Platz 68 zurück.
Und aus diesem Imperium hat er wirklich geschafft, dass er praktisch 80% des ganzen Medienmarktes kontrollieren kann. Also wir reden über mehr als 100 unterschiedliche Zeitungen, Fernsehsender, Radiosender, aber die haben nur eine einzige Nachrichtenredaktion, wo diese Nachrichten verbreitet werden.
Es ist ja nicht so, dass in Ungarn freie Medien verboten wären oder verboten sind, sondern diese werden halt systematisch hier ausgehungert, könnte man sagen.
Die Kontrolle der regierenden Fidesz-Partei funktioniert heute selten über offene Zensur. Viel wirksamer ist ein System, das die Bedingungen von Journalismus verändert.
Ja, das Problem mit den öffentlichen Werbungen ist nicht vor allem das Problem, dass es fast ausschließlich zu den Fidesz-nahen Medien fließen. Das größte Problem ist, dass auf dem Werbemarkt heute 80-90% von den ganzen Werbemarkt die öffentliche Werbungen die Einnahmensquelle sind.
2023 fließen staatliche Werbegelder in Höhe von 220 Millionen Euro in den ungarischen Medienmarkt. Der größte Teil landet bei regierungsnahen Medienhäusern. Kritische Medien bekommen kaum etwas davon.
Es wirkt so, als hätten sie unerschöpfliche finanzielle Mittel. Wir unabhängigen Journalisten hingegen befinden uns in einer ganz anderen finanziellen Lage.
Es ist dann eine Gefahr für die Medienvielfalt, wenn es keinen Marktwettbewerb gibt. Ja? Also wenn nicht alle die gleiche Möglichkeit haben, um sich an einem Markt zu bewerben oder zu bewähren, sondern wenn es nur mehr darum geht, zu sagen, dass man durch politische Kontrolle den Markt bestimmt.
Gerade weil unabhängige Medien Orientierung geben sollen, geraten sie in Ungarn besonders in Bedrängnis. Denn die Voraussetzungen, unter denen sie arbeiten, sind deutlich schlechter als für regierungsnahe Anbieter.
Ich denke, es macht unsere Rolle umso wichtiger, in all diesem Lärm als Filter zu fungieren und den Menschen jene Geschichten zu präsentieren, von denen sie wirklich die richtigen und glaubwürdigen Informationen erhalten können.
Gerade dort, wo unabhängiger Journalismus besonders wichtig wäre, sind die Bedingungen am schwierigsten. Denn Geld, Sichtbarkeit und Zugang zu Informationen liegen in Ungarn sehr ungleich verteilt.
Vor 12 Jahren konnte ich den Pressesprecher eines Ministeriums anrufen und Informationen oder ein Interview bekommen. Heute ist das undenkbar. Meistens erhalten wir nur sehr kurze Antworten oder gar keine. Interviews mit Ministerien sind wirklich selten.
Das Mediensystem ist im Gesetz verankert. Für einen Rückbau dieser regierungsnahen Medienlandschaft bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit, wie sie Orbán seit 2010 hat. Diese Zustimmungswerte wird eine Opposition kaum erreichen. Unabhängiger Journalismus bleibt dadurch wahrscheinlich weiterhin außer Reichweite.
Wir werden halt sehen, ob dieses Modell auch diese Wahlen noch überleben kann. Jedenfalls, das ist ein Modell, was für viele Rechtspopulisten eben sehr attraktiv erscheint, weil sie wahrscheinlich selbst so die Macht ergreifen können und wollen, dass sie nicht mehr Kompromisse machen sollen.
Genau deshalb blicken rechte und rechtspopulistische Politiker in Europa so genau nach Budapest. Bei der CPEC Hungary Mitte März diesen Jahres waren auch internationale Verbündete da. Orbáns Modell gilt vielen als Blaupause für eine illiberale Demokratie.
Auch Herbert Kickl hat darüber geredet. Er will eine alleinige Macht.
Mehrere aktuelle Umfragen sehen Fidesz vor der Wahl am 12. April unter Druck. Teils liegt die Oppositionspartei TISA vorne. Noch ist offen, ob das für einen Machtwechsel reicht. Und was das für die Pressefreiheit in Ungarn bedeutet.
Herr Gellex, wir wissen nicht, wie es mit der Pressefreiheit in Ungarn weitergeht. Wenn wir jetzt uns anschauen, Orbán versucht mit, wie man gesehen hat, eindrucksvollen Mitteln, die Meinung, die öffentliche Meinung zu kontrollieren. Es sieht im Moment so aus, als könnte er tatsächlich diese Wahl verlieren. Halten Sie das für wahrscheinlich?
Ich halte es für möglich. Und natürlich auch für wahrscheinlich, aber ausgemacht ist das nicht. Das Wahlsystem ist sehr kompliziert. Es ist ein Wahlsystem, das Fidesz erstellt hat für Fidesz, also ein System Orbáns Fidesz für ihn und seine Partei, mit einer Zweidrittelmehrheit damals im Parlament durchgepeitscht. Die Opposition hatte da keine Möglichkeiten einer Mitsprache. Und weil das Wahlsystem so auf ihn zugeschnitten ist, hat es jede Opposition sehr schwer zu gewinnen. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Lieblingssport des Viktor Orbán, nämlich mit Fußball. Sie müssen sich vorstellen, das Wahlsystem ist etwa eine schiefe Ebene. Das Tor der Opposition ist unten. Das von Viktor Orbán ist oben. Und Schiedsrichter ist von Fidesz, die Zuschauer sind Fidesz, Linienrichter sind Fidesz und dann kann das Spiel beginnen. Und jetzt fragen Sie, na, kann die Opposition da gewinnen? Ja, sie kann, aber sie hat es sehr schwer.
Sie hat es nicht leicht. Sie haben ja selbst 26 Jahre lang als Korrespondent in Ungarn gearbeitet, von 1999 bis 2025. Wie frei konnten Sie dort berichten?
Ja, sehr frei. Also ich hatte überhaupt, natürlich, ich habe das immer nur hinter den Kulissen gehört. Also die ungarische Regierung hat sehr wohl den ungarischen Botschafter in Wien zum ORF-Generaldirektor geschickt, mehrfach, der dann meine Entlassung gefordert hat. Und auf die Frage, warum, Wrabetz war damals Generaldirektor und er hat gefragt, warum soll man ihn entlassen? Und der Botschafter hat gesagt, weil er falsch über Ungarn berichtet. Und dann hat Wrabetz gesagt, gut, also wenn er falsch über Ungarn berichtet, es gibt die Com Austria, die österreichische Medienbehörde, und er möge Klage einreichen. Man hat jedes Mal gesagt, ja, man werde mich klagen, aber die Klage warte ich noch heute. Jetzt ist die Frage, warum, also an sich ist dem Orbán, sind dem Orbán ausländische Medien relativ egal. Ja? Also BBC, TV5, ob er da kritisch beleuchtet wieder nicht, ist ihm relativ egal. Aber der ORF nicht, weil in Westungarn man immer schon ORF geschaut hat. Die sprechen dort auch ganz gut Deutsch. Und mir hat einmal ein älterer Ungar gesagt, für mich ist der ORF deswegen wichtig, weil wir im Kommunismus um 19 Uhr uns immer das ungarische Fernsehen, die Nachrichten angesehen haben. Und um 19.30 Uhr haben wir dann heimlich zur Zeit im Bild geschaltet und geschaut, wie es wirklich ist. Und ähnlich ist das heute. Die Ungarn bekommen von den österreichischen Medien, ja nicht nur vom ORF, auch von ihrem Medium, ein ganz anderes Ungarn-Bild geliefert, als sie es vom ungarischen Fernsehen sehen. Und dann beginnen sie nachzudenken. Und dieser Nachdenkprozess, der sollte schon im Keim erstickt werden.
Das heißt, man hat sie zwar berichten lassen, aber hinterher auch versucht, sie abzuberufen und abzuführen.
Die zweite Konsequenz war, dass wir nicht zu Pressekonferenzen der diversen Minister eingeladen wurden. Wir hatten keine Interviews bekommen. Das war natürlich problematisch, aber es ist nicht nur nur mir so gegangen, es ist jedem ausländischen Journalisten gegangen. Auch der BBC-Kollege hat kein Interview bekommen, wenn er an einem Thema recherchiert hat, wo er dann gemeint hat, da wäre es nicht schlecht, wenn man den zuständigen Minister auch dazu bekommen könnte. Das gibt's nicht. Ja. Ich habe dann immer gesagt, den Pressesprechern, ein Nicht-Interview verhindert oder ein Schweigen verhindert keine Berichterstattung, dann erzähle ich eben die Haltung der ungarischen Regierung. Wenn euch das recht ist, bitte.
Gut, und so ist dann auch passiert. Ja. Jetzt hat sich Viktor Orban in der letzten Wahlkampfwoche noch Verstärkung geholt. J.D. Vance, der Vizepräsident von den USA, ist heute in Budapest angekommen und auch aufgetreten. Jetzt ist Ungarn ungefähr gleich groß wie Österreich. Man kann sich vorstellen, warum Orban sich diesen Gast einlädt und hier noch schöne Bilder am Ende des Wahlkampfs erzeugen möchte, also schön für ihn. Aber warum interessieren sich die USA für Ungarn? Warum macht man diesen Auftritt?
Also es ist, ich würde sagen, Rechtspopulisten unter sich. Viktor Orban gilt als großes Vorbild aller Rechtspopulisten in Europa, auch aller Rechtsradikalen. Man bewundert ihn, man hätte gerne das Land so gestaltet, wie es Orban gestaltet hat. Da lässt sich's leicht regieren. Es gibt da nicht viel Diskussion. Gesetze werden teilweise im Schnellverfahren durchgepeitscht. Das ist ein Durchregieren. Ja? Mhm. Die Opposition darf zwar was sagen, aber kommt in Wahrheit nicht vor. Ja? Und das Gesetz wird von jetzt auf gleich beschlossen. Mhm. Ja? Fertig.
Ja. Jetzt haben wir das im Beitrag ja auch gesehen, dass das Mediensystem Orbans ja auch für andere Rechtspopulisten in Europa eben großes Vorbild ist. Es waren sowohl Herbert Kickl als auch Marine Le Pen Ende März sogar erst noch in Budapest, um Orban zu unterstützen oder ihm den Rücken hier zu stärken. Weshalb ist er auch für die so wichtig?
Sie meinen Viktor Orban wichtig für die Rechtspopulisten? Ja, er hat eben einen Staat, ein System geschaffen, mit dem man, wie vorhin gesagt, mit dem es sich leicht regieren lässt, also innerhalb dieses Systems. Und das hätten die auch alle ganz gern. Und wenn wir uns an das Ibiza-Video erinnern, da sagte Strache, wir sollten ein Mediensystem in Österreich haben, ähnlich wie es der Orban gemacht hat. Ja, ja. Da kaufen wir uns die Zeitung und da kaufen wir uns die Zeitung und zack, 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 zack. Da werden die Journalisten rausgeworfen und da holen wir uns die rein. Also das ist für die Rechtspopulisten erstrebenswert, dass sozusagen sämtliche Medien im Lager der Rechtspopulisten sind. Sie beklagen immer, dass sie so hart kritisiert werden und dass das alles diese Mainstream-Medien, diese Liberalen, die das alles so unfair sehen und das hat der Orban abgestellt.
Mhm. Abgestellt. Das wünscht man sich so auch. Jetzt haben Sie vorhin diese Schieflage gezeigt von dieser Wahl, von dieser Ausgangslage vor dieser Wahl. Sollte jetzt aber trotzdem der Herausforderer, also Peter Magyar, die Wahl für sich entscheiden, würde er die Medienlandschaft zurückbauen?
Also es würde ihm einmal ein scharfer Wind entgegenblasen, weil die Orban-Medien jetzt aus allen Rohren gegen den Magyar feuern. Ich könnte mir vorstellen, dass das ungarische Fernsehen das erste Medium ist, das umschwenkt, also das öffentlich-rechtliche Fernsehen und öffentlich-rechtliches Radio in Ungarn, die ja unter Orban zu einem reinen Propagandasender verkommen sind. Die machen wirklich nichts anderes mehr als Regierungspropaganda. Der Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen Fernsehens MTV ist ein gerichtlich verurteilter Nachrichtenfälscher. Dennoch ist der Generaldirektor dieses Unternehmens, wäre in jedem anderen Land undenkbar. In Ungarn geht das. Also ich kann mir vorstellen, dass die eher den Schwenk machen, weil die merken, okay, der Wind weht jetzt von einer anderen Seite her. Aber die Zeitungen werden weiterhin auf Fidesz-Seite sein, weil sie damit rechnen, dass Orban zurückkommt. Mhm. Also so schnell wird das nicht gehen. Und die Chancen, dass Orban bei einem Wahlsieg sehr rasch zurückkommt, dafür hat er in der Verfassung gesorgt.
Inwiefern?
Zum Beispiel, es gibt den Fiskalrat oder Haushaltsrat, der in Österreich ist der Fiskalrat eher ein beratendes Gremium, in Ungarn ist es ein Kontrollgremium. Da sitzen drei Leute drinnen. Ein Fidesz-Finanzexperte, der Präsident des Rechnungshofes und der Gouverneur der Nationalbank. Mhm. Alle Fidesz. Die sind auf 9 Jahre bestimmt, über die Legislaturperiode hinaus. Das heißt, wenn Magyar mit der Regierung antritt, ist der alte Haushaltsrat immer noch im Amt. Und die Verfassung sieht vor, dass eine neue Regierung dem Haushaltsrat das Budget vorlegen muss. Und wenn der Haushaltsrat das Budget ablehnt, gibt's Neuwahlen. Mhm. Dann kann man alles wieder reparieren.
Das heißt, da bleibt viel Luft für Orban, egal wie die Wahl ausgeht.
Das ist nur eine Möglichkeit. Da gibt es noch viele andere Fallstricke in der Verfassung.
Wir würden vielleicht jetzt den Rahmen sprengen. Kurze Frage noch in die andere Richtung. Wenn Orban an der Macht bleibt, glauben Sie, dass die Pressefreiheit noch weiter unter Druck kommt?
Also grundsätzlich muss man sagen, es herrscht Pressefreiheit in Ungarn. Sie können sich auf dem Kossuth-Platz stellen, das ist vor das Parlament, und können alle möglichen Parolen gegen Viktor Orban rufen. Sie bleiben unbehelligt. Das geht nicht am Roten Platz in Moskau und das geht auch nicht in Minsk in Weißrussland. Da sind sie verhaftet. Also insofern herrscht Meinungsfreiheit. Sie können alles sagen, was sie wollen. Sie können alles schreiben. Sie finden halt nur niemand, der es druckt. Oder ein Medium, das das auf Sendung bringt, ja, außer die unabhängigen, kritischen, die eventuell. Mhm. Ja, also Meinungsfreiheit grundsätzlich herrscht, aber das ist so hindesignt, dass es sehr schwer ist, diese Meinungen auch wirklich an den Mann zu bringen.
Und zu verbreiten.
Ja, und zu verbreiten.
Herr Gellex, jetzt bekommt der Wahlkampf ja neben den klassischen Medien auch, spielt sich der Wahlkampf auch in den sozialen Medien ab. Welche Rolle spielen denn Deepfakes und Falschmeldungen?
Ja, das ist ein Riesenproblem. Das hat man auch in Rumänien gesehen, nicht? Also, dass über soziale Medien damals Rumänien ein Präsidentschaftskandidat plötzlich die erste Runde der Präsidentenwahl gewinnt, den vor eineinhalb Wochen noch niemand im Land gekannt hat. Ja? Mit Fake-Accounts, mit allen möglichen Tricks, die es da im Internet und in den sozialen Medien gibt. Diese Gefahr besteht. Habe ich aber jetzt noch nicht gesehen, dass das irgendwie schlagend werden könnte. Das Einzige, was mich irritiert oder was bemerkenswert ist, dass Viktor Orban Wahlkampf gegen die EU-Kommission in Brüssel macht. Er sagt, die EU-Kommission will mich stürzen, da ist eine Einflussnahme, die nehmen Einfluss auf die Wahl. Und dann empfängt er 6 Tage vor der Wahl den J.D. Vance, den Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten. Ich frage mich, und das ist keine Wahleinmischung, ja? Das ist erlaubt. Ja? Und die zweite Frage, die sich dann daran knüpft, ist, inwiefern mischt sich die Europäische Union ein?
Ja.
Er sagt, die mischen sich ein, die wollen mich stürzen. So, Punkt. Das behauptet er permanent bei jeder Wahlkampfrede. Aber wo der Einfluss ist und inwiefern die Europäische Union Einfluss nimmt, auf welche Art und Weise, das lässt er schuldig.
Also
das erwähnt er nicht.
Jetzt haben Sie es vorhin schon kurz angesprochen. Im Zentrum dieses Wahlkampfs steht ja vor allem der ländliche Raum, in dem nämlich traditionell jetzt die Fidesz-Partei stärker ist und auch jetzt in Umfragen noch sehr stark ist. Grund, weshalb das so wichtig ist, ist der, dass 88 von 106 Direktmandaten dort vergeben werden. Jetzt ist meine Frage, ist Orban deshalb immer noch so stark dort, weil seine Medienstrategie dort besser funktioniert?
Also es ist so, es ist nur ganz kurz zwei Sätze zum Wahlsystem. Es werden 93 Mandate über Parteilisten bestimmt. Das ist ein System wie bei uns in Österreich, da Parteien mit Kandidaten und je nachdem, wie viele Stimmen der bekommt, das ist Abgeordneter im Parlament. Und 106 Mandate werden über die Wahlkreise bestimmt. Das ist ein System, so wie in Großbritannien. Mhm. Wer den Wahlkreis gewinnt, wer da die meisten Stimmen hat, ist automatisch Parlamentsabgeordneter. So, das ist im Prinzip das System. Dass die Landbevölkerung ist insofern auf Fidesz Seite, weil der ländliche Raum und auch bildungsfernere Schichten sich nicht die Nachrichten suchen, die Unabhängigen im Internet, es gibt ja nur die wirklich Unabhängigen im Internet, sondern die konsumieren das ungarische Fernsehen, das ungarische Radio, die Zeitungen, ist gleich Propagandazeitungen, und die hören nichts anderes und lesen nichts anderes. Ja. Die zu erreichen, das ist die Schwierigkeit, das hat auch Peter Madia erkannt, deswegen macht Madia im Wahlkampf lässt die Städte aus. Er macht da gar keinen Wahlkampf, weil er weiß, die urbane Bevölkerung, die liberalen, gebildeteren Schichten, die wissen schon, wie der Hase läuft. Die muss er nicht mehr überzeugen. Er muss die Landbevölkerung überzeugen. Und deswegen ist er in den letzten Dreivierteljahr von einem Dorf ins andere und hat dort sich vorgestellt. Die Leute kennen den ja gar nicht. Ne? Mhm. Nur vom Fernsehen und da in einer schlechten Berichterstattung, in schlechtem Licht beleuchtet. Ja? Und da hat er sich einmal vorgestellt und sich präsentiert. Und dann hat er gesagt, aha, der ist jetzt gar nicht so grauslich, wie es immer gesagt wird. Ja. Also das war seine Strategie. Und er hat auch die Themen so gesetzt, dass er sagt, wichtig ist nicht Rechtsstaatlichkeit, nicht der Ukraine-Krieg. Ja. Wichtig ist das, was die Ungarinnen und Ungarn wirklich bewegt, das mangelnde Bildungssystem, das katastrophale Gesundheitssystem, die Korruption, die weit verzweigte, die immer schlimmer wird. Ja. Ungarn stürzt ja regelmäßig jährlich ab im Korruptionsindex. Ja. Das sind die Themen, die die Menschen interessiert und die auf diese Themen hat er sich konzentriert.
Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Pressefreiheit und die Medienlandschaft in Ungarn. Es ist ja so, dass wir immer in Österreich, aber vor allem auch in Europa sagen, dass eine freie Presse, ein guter Journalismus ein wichtiger Pfeiler unserer Demokratie ist. Wenn jetzt ein Land so wie Ungarn diese Rechte so massiv einschränkt, müsste dann nicht die Europäische Union auch stärker darauf reagieren?
Ja, das hat sie gemacht 2010 mit dem Mediengesetz. Als Orban seine erste Zweidrittelmehrheit geschafft hat, 2010, hat er sofort begonnen, ein neues Mediengesetz zu basteln. Und da gab es dann einen Riesenaufschrei, auch seitens der Europäischen Union, weil da hat man schon gemerkt, da werden die Medien an die kurze Leine genommen. Und der hätte das Mediengesetz gleich so gestaltet, dass auch sämtliche ausländische Korrespondenten und ausländische Medien darunter fallen. Mhm. Und da hat dann die EU-Kommission gesagt, also so geht das nicht. Und dann hat er die ausländischen Korrespondenten exkludiert, interessanterweise auch das Internet, das er damals als nicht so wesentlich erkannt hat, und hat dieses restriktive Mediengesetz eigentlich nur auf die Medien in Ungarn ausgedehnt. Also insofern ist reagiert worden. Mehr kann die Europäische Union nicht tun. Das Problem ist, dass Orban ein anderes Demokratieverständnis hat als wir. Für ihn sind Journalisten nicht die vierte Kontrollsäule in einem Staat, sondern er vertritt die Auffassung, dass Journalisten wohlwollend über die Regierungspolitik zu berichten haben, weil sie sind nicht gewählt. Und haben daher auch kein Recht zu kritisieren. Die einzigen, die ein Recht haben zu kritisieren, sind gewählte Mandatare, also die Opposition, aber Journalisten bitte nicht. Ja? Und genau so ist er vorgegangen. Mhm. Ja? Er hat kritische Journalisten mundtot gemacht. Die Reform 2011 des ungarischen Fernsehens war ein Kahlschlag. Das war eine Katastrophe für 1500 Mitarbeiter, die innerhalb von eineinhalb Jahren in zwei Wellen alle ihren Job verloren haben. Ja? Da wurden sämtliche Redaktionen umgedreht. Da wurde wirklich ordentlich reformiert. Mhm. Ja? Und das Ergebnis sehen wir heute. Propaganda pur.
Okay, Alex, vielen Dank für diese spannenden Einblicke und die Analyse zu
Gerne.
Dankeschön.
Gerne.